Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Und in dieser Folge widmen wir uns einer Frau, deren Denken und deren Mut und auch deren Tätigkeit beziehungsweise dessen Tragik Europa bis heute wirklich auch nachhaltig geprägt hat. Und vielleicht könnt ihr mitraten, weil ich glaube, das wird Nedes Lieblingsfolge. Sie hat sich das gewünscht. Wir reden heute über Rosa Luxemburg.
Ja, eine Frau, die ja keine Kompromisse mit der Unfreiheit machte. Sie war Revolutionärin, Ökonomin, Philosophin und eine europäische Intellektuelle und gleichzeitig auch eine empfindsame, humorvolle und tiefmenschliche Persönlichkeit.
Ja, wir wollen heute über ihr Leben sprechen, also die polnische Kindheit, aber auch die Flucht, ihre Ausbildung, die ökonomischen Hauptwerke, ihre politischen Kämpfe, den Krieg, die Revolution, aber auch ihr tragisches Ableben, den Mord.
Und wir nehmen uns Zeit, wirklich alles mal so ein bisschen genauer zu betrachten, sowohl Luxemburgs Theorien, ihr literarisches Schreiben, ihr unvollendetes Werk, ihren Nachlass und ihre Bedeutung für Europa heutzutage.
Okay, so viel zum Intro. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit ihrer Kindheit. Rosa Luxemburg wurde geboren am 5. März 1871 in Zamość, damals Teil des russischen Kaiserreichs, obwohl es überwiegend polnisch geprägt war. Und sie war das jüngste Kind von insgesamt 5 Geschwistern und kommt aus einem jüdischen, gebildeten Elternhaus, bürgerlich, aber politisch offen auch.
Sie wächst in einer Region auf, die ja von der russischen Unterdrückung geprägt war. Polnische Sprache und Kultur wurden dort eben ja sehr stark bekämpft und auch Antisemitismus war allgegenwärtig. Das bedeutete, sie ja erlebte schon sehr früh politische Repression und Luxemburgs Eltern gaben ihr dennoch Bildung und auch Zugang zu Musik, Literatur und dadurch auch irgendwie ein Gefühl für Menschenwürde und Menschenrechte.
Schon mit 5 Jahren erkrankte Rosa Luxemburg schwer. Vermutlich ja war es eine Knochen- oder Hüfttuberkulose. Dadurch musste sie monatelang wirklich nur liegen und ihr linker Oberschenkel wuchs dadurch schief zusammen. Das hatte dann aber auch Folgen für ihr gesamtes weiteres Leben. Also sie hinkte ihr ganzes Leben, sie hatte häufig Schmerzen und in ihrer Kindheit, wahrscheinlich auch sehr prägend, wurde sie deswegen oft ausgelacht. Aber diese Erfahrung machen sie halt auch schon früh zu einer entschlossenen und auch widerstandsfähigen Persönlichkeit. Und später sagte ein Zeitzeuge, Rosa lernte früh, dass man stärker sein muss als das Leben.
Nach der Übersiedlung der Familie nach Warschau im Jahr 1880 besuchte Rosa das zweite Warschauer Mädchengymnasium. Im Gymnasium in Warschau ist sie eine Einserschülerin gewesen und bereits mit 15 Jahren in einer illegalen sozialistischen Schülergruppe unterwegs gewesen. Sie las damals die Werke von Marx, aber auch Darwin und diskutierte über Verteilung, Unterdrückung und auch Bildung.
Sie war eine außergewöhnlich fleißige und auch hochbegabte Schülerin und im Abschlusszeugnis stand auch höchste Auszeichnung. Also sie glänzte da besonders in den Fächern Sprachen, Polnisch, Russisch, Deutsch, Mathematik, Literatur, aber auch in Geschichte. In Warschau lernte sie allerdings die brutale Realität der russischen Besatzungspolitik kennen, also Polnisch durfte in der Schule halt auch kaum gesprochen werden, politische Vereine waren verboten und der Zar unterdrückte systematisch auch das jüdische Leben.
Lehrer beschrieben sie als außerordentlich wach, scharfdenkend und unbeirrbar. In Warschau lernte sie, wie Amelie das ja gerade schon gesagt hat, diese brutale Realität dieser Besatzungspolitik kennen. Und das machte sie natürlich auch empfindlich eben für politische Ideen. Mit 15 Jahren trat sie, das hatte ich ja schon erwähnt, einer sozialistischen Schülergruppe bei, der Proletariatbewegung. Und dort begann sie Flugblätter zu verteilen, politische Texte zu übersetzen und logischerweise auch mehr Marx zu lesen. Und sie erkannte damals, die nationale Frage Polens allein reicht nicht. Für Luxemburg ist Freiheit immer sozial und vor allem auch immer international. Genau, machen wir jetzt einmal einen kurzen Schritt nach vorn und beschäftigen uns mit ihrer Flucht nach Zürich, ihrem Studium und auch so diesem intellektuellen Aufbruch. Die russischen Behörden wurden irgendwann auf Luxemburg aufmerksam. Im Jahr 1889 musste sie deswegen fliehen, da die zaristische Geheimpolizei nach der jungen Aktivistin suchte und sie kurz vor der Verhaftung stand. Und hier beginnt sozusagen die europäische Phase, und zwar in Zürich.
Zürich ist damals ein Magnet für politische Verfolgte, Russinnen, Polen, Juden, Sozialisten, Feministen, alles Mögliche. Und Luxemburg taucht halt in einem Kosmos des Denkens und des Streitens ein. Und mit 18 Jahren reist sie unter falschen Namen in die neutrale Schweiz.
Anders als in fast allen europäischen Ländern durften Frauen dort auch an der Universität studieren. Und Luxemburg stürzt sich dann eben in alles hinein, was sie irgendwie interessiert und unter die Nase bekommt. Das heißt, alle möglichen Fächer wie Philosophie, Staatsrecht, Mathematik, Volkswirtschaftslehre, Naturwissenschaften, aber halt auch Geschichte. Und sie diskutiert wie im Rausch, liest Tag und Nacht, übernimmt politisch-organisatorische Aufgaben in verschiedenen polnischen Exilgruppen vor Ort. Und im Jahr 1891 immatrikuliert sie sich dann an der Uni Zürich. In den folgenden Semestern besucht sie verschiedenste Seminare und promoviert dann 1897 über die industrielle Entwicklung Polens, also ein sehr volkswirtschaftliches, ökonomisches Thema. In Zürich reifte dann ihre Grundidee, dass der Sozialismus nur demokratisch sein und funktionieren kann und er kann nur europäisch gedacht werden. Also Nationalismus hat sie eben abgelehnt, weil er für sie Freiheit eben eingrenzt und man über Landesgrenzen hinaus denken muss.
Im Jahr 1893 unterbrach sie ihr Studium wegen politischer Aktivitäten, wie beispielsweise der Gründung der polnischen sozialdemokratischen Zeitschrift, die hieß Sache der Arbeiter in Paris. Gleichzeitig auch so um den Dreh 1893, 1894 lernte sie Leo Jogiches kennen auf dem ersten illegalen Kongress der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei des Königreichs Polen in Warschau. Das war ja eine Beziehung voll Intellekt, voll Leidenschaft, aber auch Kampf. Und er war nicht nur ihr Partner, sondern er war auch wirklich so ihr Gefährte, gelegentlich auch ihr Gegner. Aber politisch sind die beiden halt ein unschlagbares Team, damals schon.
Dennoch geht sie im Jahr 1898 eine Scheinehe mit dem deutschen Staatsbürger Gustav Lübeck ein. Durch die Heirat erhält sie dann logischerweise die deutsche Staatsbürgerschaft, die ihr die Mitarbeit in der deutschen Arbeiterbewegung ermöglicht. Und zudem konnte sie von Deutschland aus Polen immer noch so ein bisschen politisch beeinflussen, da Berlin zur damaligen Zeit das Exilzentrum der polnischen Sozialisten und Sozialistinnen gewesen ist. Also zog sie nach Berlin und mischte sich sofort in die Politik der SPD damals ein. Kaum angekommen, stellte sie sich ihrem ersten großen politischen Kampf, der Konflikt mit Eduard Bernstein. Bernstein ging damals davon aus, dass der Kapitalismus sich ja irgendwie zivilisiere und man das Ganze eben über Reformen lösen kann. Und Luxemburg hält dagegen. Sie sagt nämlich, ohne einen grundlegenden strukturellen Wandel bleibt soziale Ungleichheit bestehen. Also sie hat eher für den revolutionären Weg plädiert.
Und ihr Text Sozialreform oder Revolution wird ein Klassiker. Also sie argumentiert leidenschaftlich, analytisch und wie man heute auch sagen würde, mit einer feministisch infizierten Systemsicht.
Und natürlich nicht zu vergessen, Luxemburg entdeckt natürlich auch ihre Stärke als politische Rednerin. Sie spricht in Fabriksälen vor Arbeitern, aber auch in Kneipen, in Parteiversammlungen und sie kann Menschen mit ihren Reden einfach elektrisieren. Also wenig Pathos, sondern wirklich Klartext statt Phrasen.
Aber sie wird auch hier schon zu unbequem. Also für die SPD-Führung war sie irgendwie zu radikal. Für autoritäre Marxisten war sie dann wieder zu demokratisch. Luxemburg steht somit also ein bisschen zwischen den Fraktionen und bleibt unabhängig.
Im Jahr 1913 erscheint dann ihr weltbekanntes Hauptwerk, die Akkumulation des Kapitals. Ein Werk, das den Kapitalismus versucht, so ein bisschen global zu analysieren.
Und Luxemburg sagt, der Kapitalismus braucht ständig neue Märkte, um zu wachsen. Er frisst nicht kapitalistisches, also Bauernwirtschaft, Kolonien oder auch traditionelle Gesellschaften.
Damit verbindet sie die bis dato bestehenden Kapitalismustheorien mit einer Kolonialismuskritik. Also mittlerweile würde man das vielleicht als postkoloniale Kritik irgendwie einstufen. Eine Verbindung, die erst 80 Jahre später wirklich so zum Mainstream geworden ist.
Ja, sie widerspricht Marx in einem zentralen Punkt und wird dafür selbst von Marxisten angefeindet. Aber Luxemburg ist mutig, weil Denken ist für sie kein Dogma.
Und ihre Texte sind heute immer noch oder wieder relevant, vor allem im Zeitalter natürlich von immer weiter wachsenden globalen Ungleichheiten, immer noch bestehenden imperialen Lieferketten, Rohstoffabhängigkeiten und auch geopolitischen Spannungen.
Schauen wir uns mal weiter so ihre Tätigkeiten an, so als Lehrerin, Journalistin, aber natürlich auch als Beobachterin der europäischen Politik. Also währenddessen das jetzt alles auch so stattfand, arbeitete Luxemburg in der SPD-Parteischule. Sie bildet Arbeiter und Funktionäre aus und ihre Kurse sind dabei wohl legendär.
Sie schreibt in dieser Zeit auch unzählige Artikel, wie zum Beispiel Analysen zur russischen Revolution im Jahr 1905 oder so Essays über Demokratie, über Streiks, Klassenbewusstsein und beobachtet eben dabei, wie Politik und Ökonomie zusammenwirken.
Was an ihr dabei auch total faszinierend ist, also sie ist Ökonomin, Philosophin, Strategin, aber auch Journalistin zugleich. Also man kann wirklich sagen, eine Frau mit Enzyklopädiekopf und einem Kämpferinnenherz.
Aber wie man sich das vielleicht schon denken kann, wenn man ein bisschen auf die Zeitspanne guckt, in der wir uns gerade bewegen, 1913-14 rum, kommt es ja zu einem sehr, sehr großen Schock. Am 4. August 1914 stimmte die SPD einem Kriegskredit zu und für Luxemburg war das ja ein absoluter Verrat an den Grundprinzipien der Partei oder an den Grundprinzipien, an die sie eben geglaubt hat. Und sie war halt vehement gegen diesen Krieg, also gegen den Ersten Weltkrieg, weil sie ihn als imperialistisch, kapitalistisch motiviert, unmenschlich und als Verrat an der Arbeiterklasse weltweit verstand. Sie argumentierte, Arbeiter schießen auf Arbeiter und das im Interesse der Herrschenden.
Sie gründete mit Karl Liebknecht die Gruppe Internationale. Später wird daraus der Spartakusbund und dafür wird sie dann auch mehrfach inhaftiert. In den Jahren von 1915 bis 1918 sitzt sie fast ununterbrochen im Gefängnis, offiziell wegen Hochverrats, in Wahrheit aber wegen Antimilitarismus. Dort entstehen dann auch die berühmten Gefängnisbriefe mit Sätzen wie »Ich fühle mich in der Welt zu Hause, solange es Menschen gibt, die leiden«.
Die Gefängnisbriefe sind ja irgendwie poetisch, rührend und auch sehr philosophisch angehaucht. Sie schreibt teilweise eben über so Natur und Erfahrungen aus ihrem Leben außerhalb des Gefängnisses, also über Vögel, Blumen, Schnee, Musik, aber auch über die Einsamkeit, die sie spürt und die Weltpolitik. Also eine Frau, die irgendwie zu den Tieren spricht und gleichzeitig versucht, politische Vorgänge und eben diesen herrschenden Militarismus zu sezieren. Viele kennen die politische Rosa Luxemburg, aber die literarische ist genauso bedeutend und das kommt eben vor allem in diesen sehr poetischen Briefen zur Geltung.
Ja, als der Krieg dann endet, dann bricht im Deutschen Reich die Revolution los. Arbeiter- und Soldatenräte entstehen und der Kaiser stürzt. Luxemburg wird sofort wieder politisch aktiv, ihre Haltung ist dabei aber komplex.
Luxemburg setzt sich sehr für die Demokratie ein, aber betont eben, dass es von unten passieren muss. Also es darf eben keine Diktatur der Partei herrschen, es darf keine autoritären Avantgarden geben. Sie fordert eben die Mitsprache der Massen, also des Volkes. Und so gesehen will sie eben eine Revolution, aber eine, die eben demokratische Wege nimmt und eben die Arbeiter, Arbeiterinnen und so weiter mit einbezieht in Entscheidungsprozesse.
Ja, sie ist gegenüber Lenin kritisch, also Revolution ja, aber nicht ohne Freiheit. Und sie warnt vor der bolschewistischen Einparteienherrschaft.
Für sie ist Demokratie absolut kein Luxus, sondern die Bedingung jeder emanzipatorischen Bewegung. Und deshalb gründet sie mit Karl Liebknecht die KPD, also die Kommunistische Partei Deutschlands, die halt aus diesem Spartakusbund hervorgegangen ist. Aber selbst in der KPD war sie keine Autorität im in diesem wirklichen Sinne, weil sie eben die ganze Zeit kritisch war und das auch zu ihren eigenen Leuten. Luxemburg forderte logischerweise Wahlen, also demokratische Mitbestimmung, breite Mitsprache. Sie setzte sich dafür ein, Räte als demokratische Organe einzusetzen. Und es sollte eben kein blinder Umsturz werden ohne eine Massenunterstützung. Ihre Position ist dahingehend sehr, sehr mutig, aber gleichzeitig auch gefährlich, denn sie steht damit halt zwischen allen Lagern.
Eben waren wir noch im Jahr 1918, jetzt sind wir schon im Jahr 1919 angekommen, auch ein bedeutendes Jahr, denn am 15. Januar wird Rosa Luxemburg von Freikorpssoldaten entführt, misshandelt und schlussendlich auch ermordet. Ihr Mord war brutal und auch kaltblütig, da ihr Körper ja auch schlussendlich in den Landwehrkanal einfach geworfen wurde. Ich erspare jetzt mal im Podcast auch die ganzen weiteren Details. Allgemein zu sagen, die rechtsradikalen Soldaten der Gard-Kavallerie-Schützendivision agierten halt unter der Duldung, teilweise auch Unterstützung wirklich hoher Regierungsstellen. Und was dazu auch zu sagen ist, Karl Liebknecht wurde ebenso kurz vorher erschossen.
Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, warum wurde Rosa Luxemburg ermordet oder halt auch Karl Liebknecht? Also Luxemburg war natürlich das Gesicht einer linksrevolutionären Bewegung. Viele sahen in ihr die intellektuelle Führung eines möglichen Umsturzes und genau, das passte natürlich den Menschen, die gerade halt an der Herrschaft und an der Macht waren, absolut nicht. Außerdem, zweiter Punkt, war sie eine Jüdin und dazu auch noch Ausländerin. Das heißt natürlich, für rechte Nationalisten war sie das Feindbild schlechthin. Und dritter Punkt, man kann sich's wahrscheinlich denken, sie war dazu auch noch eine Frau und das eben auch mit einer gewissen, ja, machtvollen Position. Und Misogynie, also der Hass gegenüber Frauen, spielte da natürlich auch eine Rolle, die nicht zu unterschätzen ist. Die Regierung damals war natürlich in dieser Nachkriegszeit sehr, sehr schwach und benutzte dann einfach diese rechten Milizen, also diese Freikorpssoldaten zum Beispiel, um vor allem linke Aufstände niederzuschlagen und eben auch jegliche Aktivisten und politischen Führungsfiguren da eben klein zu machen oder zu ermorden. Und das führte eben zu einem Klima, in dem ihr Tod letztlich halt, ja, in Anführungsstrichen geduldet wurde und das eben nicht irgendwie dann verfolgt wurde. Ihr Tod ist ein, ja, riesengroßes politisches Trauma. Er markiert das Scheitern, ja, dieser revolutionären Energie, die es in dieser Zeit gegeben hat, und ebnete natürlich dann auch den Weg für die Radikalisierung von rechten Akteuren.
Ja, Luxemburg wird zur Märtyrerin, zur Ikone, aber sie bleibt auch ein Mensch, der geliebt hatte, gelitten hatte und auch gehofft hatte.
Schauen wir uns vielleicht nochmal so ein bisschen an, was bleibt denn jetzt so von ihr über? Also was gibt es für einen Nachlass? Was hat ihr Werk vielleicht auch noch heute für eine Bewandtnis? Und wie kann man ihr Wirken irgendwie so ein bisschen einordnen? Also ihr Nachlass ist total riesig. Wir haben diese ganzen ökonomischen, also wirtschaftlichen Manuskripte von ihr. Wir haben immer noch verschiedene Briefe, Notizen, aber auch so Tagebuch-ähnliche Fragmente. Dann natürlich die ganzen Artikel, die sie für verschiedene sozialistische Zeitungen geschrieben hat, aber auch theoretische Texte zur Revolution und natürlich auch unveröffentlichte Manuskripte, zum Beispiel eben aus den Jahren im Gefängnis.
Ihr Nachlass liegt heute im Archiv der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Bereich Internationaler Institut für Soziale Geschichte in Amsterdam, im Bundesarchiv oder auch in privaten Sammlungen.
Die Nachwirkungen, ja, von ihrem Wirken und ihrem Leben waren enorm. Sie beeinflusste zum Beispiel die Neue Linke der 1960er Jahre sehr, sehr stark, aber natürlich auch feministische Theorien und ja einfach feministische Strömungen. Dann natürlich auch postkoloniale Theorien und Ökonomien. Gleichzeitig aber auch die Demokratietheorie, weil sie sich ja eben sehr für demokratische Strukturen eingesetzt hat. Ihr Wirken beeinflusst aber auch ökologische Bewegungen und natürlich generell auch eine moderne Kapitalismuskritik, weil sie eben so von diesem klassischen Marxismus so ein bisschen weggegangen ist und neue Elemente eingeflochten hat.
Und sie ist natürlich auch ein Teil europäischer Erinnerungskultur in Berlin, in Warschau, in Paris, in Zürich. Das, ja, waren alles Orte ihres Wirkens, und das sind heute ja auch ebenso europäische Lernorte.
Deswegen so ein bisschen am Ende die Frage, was bleibt. Luxemburg erinnert uns daran, dass Freiheit ohne Gleichheit ja leer ist und gleichzeitig Gleichheit ohne Freiheit sehr, sehr gefährlich.
Ja, und dass Demokratie mutig sein muss. Also, dass Internationalismus kein Modewort ist, sondern ein Schutz vor Barbarei.
Und natürlich auch, dass Empathie etwas sehr, sehr Politisches ist. Also Luxemburgs Briefe sind dafür ein sehr, sehr schöner Beweis. Eine Revolutionäre mit einem sehr empfindsamen und ja leuchtenden Herzen, wenn man das so sagen möchte.
Ja, ich glaube, das war auch ein schöner Abschluss. Wir sind jetzt auch am Ende unserer Folge angekommen oder unserer Episode über Rosa Luxemburg.
Ja, sie war eine Frau, die Europa nicht nur dachte, sondern sie lebte es wirklich sehr radikal, konsequent, aber gleichzeitig auch verletzlich.
Ja, dann danke fürs Schlusswort. Danke auch ans Zuhören. Und bleibt natürlich offen für die Funken, die aus der Geschichte in unsere Gegenwart springen.
Und dann bleibt uns eigentlich nichts zu sagen, außer bis zur nächsten Folge von Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Und ja, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss.
Tschüss.